Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas
und Sebastian. Andreas, schön, dich zu sehen.
Ja, ganz gleichfalls, Sebastian. Ja,
und ich habe da mal eine kurze Frage heute an dich. Wir haben ja vor einiger Zeit was zur Philosophie der Zeit gemacht.
Ja.
Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, ist es jetzt gerade 7:45 oder 8:45 bei dir?
Ja, genau. Ich dachte, du fragst jetzt, ob diese Sendung war oder noch gewesen sein wird.
Ach so.
Oder hätte sein können oder sowas. Das ist ja einfach, was du jetzt fragst. Ja. Die Fragen kann man beantworten. Es ist auf gar keinen Fall 7:45. Es ist auf jeden Fall 7:58. Die Frage ist allerdings, Sebastian, die ich jetzt an dich zurückgebe, da bist du Experte, das weiß ich. Ist es 7:58 oder 7:58?
Ja, das kann ich dir ganz klar beantworten.
Ja. Ja.
Ich wähle Option A.
7:58? Ja. Aha, okay. Ja. Aber ist Option B möglich oder ausgeschlossen?
Nee,
weil ich hörte so Stimmen, sag ich mal, die da ganz klar entschieden waren.
Ja, nee, das ist in keiner denkbaren Welt möglich.
Okay, keiner möglichen Welt wird es je gewesen sein können. Oder
genau,
so.
war es je gewesen. 7:58.
Ja, okay. Ja, das ist schon witzig, weil 7:59 für 7:58 zu sagen oder 20:15 oder 8:15
PM.
Hat ja durchaus eine gewisse Logik. Ja, man sagt
das
ja
stimmt.
Auch halb und dreiviertel und dann muss man auch Viertel sagen. Ja,
dreiviertel sagt man auch nicht.
Ja, ach so, da kommst du zu wieder. Aber du sagst Viertel vor.
Ja, Logo.
Aber das ist ja jetzt wieder, tanzt ja ganz aus der Reihe. Also,
nee, es ist Viertel nach, ist ja, guck mal, Viertel nach, halb, Viertel vor. Das ist doch wohl.
Ja, gut, hat auch eine gewisse Logik.
Das
ja,
ist doch
stimmt.
wohl intern kohärent, um nicht zu sagen konsistent.
Ja, genau. Also, aber dieses Viertel, halb, dreiviertel geht auch. Das ist ja auch in sich kohärent und konsistent. Aber das sorgt bei mir regelmäßig für Verwirrung, wenn meine Frau 8:45 sagt. Ah, 8:45. Und dann komme ich eine Stunde zu spät.
Das ist so wie im Englischen 8:30, ne?
Ja, genau. Quarter to. Also, gut, wir werden es heute nicht lösen. Wir sind einfach liberal, so wie wir immer sind, oder?
Genau, aber ich finde es gut, dass wir mal drüber geredet haben.
Ja, genau. Haben wir auch die Begrüßung direkt schon fertig? das Sommerloch sozusagen umschifft? Nee, ich habe aber noch eine ganz kurze, eine ernste Frage, wenn du erlaubst. Weil ich da selber, glaube ich, eine Meinung habe, aber auch verunsichert worden bin. So, und die Frage ist, du hast vielleicht mitgekriegt, die Aufregung um die Ausladung des Künstlers Danger Dan aus der Anstalt. Die Satire-Kabarett-Sendung, sehr, sehr gut.
Ja.
Ich habe sie auch jetzt dann daraufhin auch mal wieder angeschaut und die ist einfach gut und da wurde der ausgeladen, der hätte da sein neues Lied singen sollen, Keine Angst heißt es.
Mit Levitt wieder, oder? Zusammen.
Genau, und dem Pianisten und wurde dann von der Intendanz des ZDF ausgeladen, weil mit der Begründung, das Lied würde zu Gewalt aufrufen oder man könnte so interpretiert werden. Und da wollte ich mal fragen, was du davon hältst.
Also mit Danger Dan würde ich antworten, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Das ist natürlich eine Steilvorlage, genau. So heißt ja auch ein bekanntes oder vielleicht das oder eins der bekanntesten Lieder von ihm.
Und damit ist er ja mal zusammen mit Levitt bei Böhmermann aufgetreten. Fand ich ziemlich klasse. Also ich, ehrlich gesagt, also ich habe es mitbekommen. Ich kann dazu aber gar nicht so viel sagen. Vor allen Dingen nicht inhaltlich, weil ich den Gegenstand gar nicht kenne. Ich würde aber vermuten, würde ich das Lied und den Text kennen, dass ich dagegen wäre, ihn auszuladen. Oder dass er ausgeladen worden wäre.
So. Viertel nach acht.
Aber ich kann dazu, weil irgendwie hatte ich da, ich habe das mitbekommen, ich habe das kurz gelesen und aber irgendwie war mir das zu blöd. Also ich hatte so meine erste Reaktion war irgendwie, oh nee, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Und ich habe mich dann irgendwie verwehrt, mich weiter damit zu beschäftigen. Aber vielleicht weißt du da mehr. Also was ist denn deine Meinung dazu?
Auch nicht. Also ich finde es auch ein Unding, den auszuladen. Ich bin nur deswegen verunsichert worden, weil ich Stimmen gehört habe, die sagen, naja, dieses Lied ist jetzt irgendwie auch nichts anderes. Also irgendwie, ich muss dazu gestehen, ich habe es nur in Bruchstücken immer gehört. Und bin da nicht so richtig schlau geworden, dachte immer, ich muss es jetzt mal anhören. Mir erschien das jetzt gar nicht so schlimm, aber wie gesagt, also mir geht es da ähnlich wie dir. Und habe dann aber nur Stimmen gehört, die sagen, naja, das Lied ist irgendwie halt so ein Aufruf zu Selbstjustiz und ist irgendwie auch nichts anderes, als was viele Künstler von rechts machen. Man hat jetzt just in den Tagen vor diesem Skandal, sag ich mal, den Skandal um den sogenannten Kabarettisten Uwe Steimle gehört, der irgendwie ganz übel und total unkomische Witze über Angela Merkel und Wortspiele, du hast es auch mitgekriegt, mit irgendwie halt irgendwie, wir stellen sie an die Wand und oder hängen sie auf und so gemacht. Total unlustig und da haben sich viele aufgeregt und jetzt gibt es einige Stimmen, die sagen, naja, dieses Lied von Danger Dan ist genauso, nur halt von links. Was nicht rechtfertigt, dass er nicht eingeladen wird, weil eigentlich hätte die Möglichkeit bestanden, ihn dann mit ihm zu diskutieren oder daraufhin zu diskutieren über dieses Lied. Aber die Qualität wurde kritisiert der Anspruch, mit Kunst eben Politik zu machen, was eben an diesem Beispiel von Uwe Steimle eben auch kritisiert worden ist und das sei dann nichts anderes. Und jetzt ist es aber so, dass ich da eben unschlüssig bin, ich finde aber in jedem Fall, dass, wie soll ich sagen, man lässt jeden idiotischen AfD-Politiker alle möglichen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, hier im Radio Kacke erzählen und dann lädt man jemanden aus, der einfach linke
Ja, und
Musik,
dazu,
Kultur, Kleinkunst macht.
Also ja, und dazu muss man sagen, also wie gesagt, ich habe das noch nicht gehört, aber im Grundsatz finde ich diese Argumente in Anführungsstrichen, die davon sprechen, das sei ja dasselbe oder das Gleiche, nur halt von links, rechts, whatever dann, ja, halte ich für meistens ziemlich schlecht. Links und rechts eben nicht dasselbe sind.
Ja.
Aber das ist jetzt eine andere Diskussion, vielleicht nochmal. Ja.
Sehe ich auch so, ist glaube ich, wenn ich da eingrätschen darf, in dem Fall ganz genauso, weil das ist eben kein Wortspiel oder vermeintliche Kabarett um das sozusagen Töten von Politikern, sondern es ist eine Mahnung, das Lied, so wie ich es soweit verstanden habe, eben eine Mahnung dran, eben auch wachsam zu sein, aber sich auch hinzustellen gegen den Rechtsruck, gegen Faschisten und so weiter. Und das ist nun wirklich nicht das Gleiche.
Dann haben wir vielleicht einen vorgezogenen Musiktipp heute, denn ich muss mir das jetzt auf jeden Fall dann, wenn wir fertig sind, gleich mal anhören. Ich habe es noch überhaupt nicht gehört. Und ich würde dann doch fast vorschlagen, dass wir dieses Lied einfach auf unsere Playlist außer Konkurrenz, also das ist unser beider Musiktipp.
Unser beider, genau. Ein konsensual gefundener Musiktipp,
genau.
Sehr gut.
Ja, den tun wir dann auf die Playlist und dann könnt ihr da draußen ja auch eure Meinung dazu kundtun und auch das ist dann an dieser Stelle schon vorgezogen, uns dazu anschreiben und eure Meinung kundtun, was ihr davon haltet oder eben nicht haltet.
info@dissenspflege.de wäre die E-Mail-Adresse. Wir sind aber auch über alle möglichen Social-Media-Kanäle erreichbar und freuen uns.
Ja.
Hast du noch was, Sebastian?
Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, wie immer.
Wir haben noch ein spannendes Thema. Ich wollte aber noch, weil wir gerade bei Kabarett sind, eine Sache noch erzählen dir. Ich habe vor kurzem meinen ersten Comedy Slam organisiert.
Ah, cool.
Und da ein bisschen auch natürlich als Moderator der Veranstaltung auch selber ein wenig kabarettistisch tätig gewesen. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Also nicht zwangsläufig meins, aber auch das ist ein großer Traum von mir schon mal gewesen, Kabarett zu machen, aber auch Kabarett zu präsentieren. Und wir hatten da drei wunderbare Kabarettisten, und also zwei Kabarettisten und eine Kabarettistin, die dann auch den Slam gewonnen hat. Und das war eine ganz wunderbare Erfahrung. Und noch Musik dazu, zwei wunderbare Musiker, noch so ein Improvisationstheater. Es war eine super schöne Sache. Und ich wollte nur erzählen, weil ich liebe Kabarett, also auch politisch, vor allem politisches Kabarett, Comedy, da bin ich ein bisschen, ich sehe die Unterscheidung nicht so streng, aber da bin ich, was die Qualitätskriterien angeht, strenger. Ich finde politisches Kabarett meist.
Dann habe ich dazu noch eine Frage an dich, Andreas. Warum wusste ich davon nichts?
Na, weil du nicht die Social Media verfolgst, offensichtlich. ich war ja lokal, aber ich habe es doch auf den einen oder anderen Social Media Kanälen beworben.
It's my fault, okay.
Wird wiederholt, hoffentlich, wenn der Gergel mitmacht, Grüße gehen raus an der Stelle, auch an die Kabarettistin und die zwei Kabarettisten, wird wiederholt, und dann werde ich dir natürlich eine extra Einladung schicken.
Ja, bitte. Aber ja, super, Andreas, das hat mich hier tatsächlich sehr interessiert, und ich hoffe dann beim nächsten Mal, gell?
Pünktlich Viertel nach acht, ja, genau. Aber heute machen wir was anderes.
Heute machen wir was an. Ja, was machen wir denn heute, Andreas? Ich weiß es schon gar nicht mehr, vor lauter.
Ja, wir wollen uns heute mit einem ganz aktuellen Thema tatsächlich beschäftigen, und ich bin sehr gespannt, ob wir da überhaupt einen Dissens hinkriegen. Müssen wir nicht unbedingt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da durchaus ähnlich fahren. Wir werden mal schauen. Wir gucken uns die sogenannte Gesundheitsreform an, die sich die Große Koalition jetzt jüngst auf die Fahnen geschrieben und auch verabschiedet hat. Und ich glaube, wir sind da beide kritisch. Aber das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ja, also Gesundheitsreform. Wir meinen damit natürlich ganz offiziell das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Im Volksmund nicht die Gesundheitsreform 2026 genannt, also der Versuch, so würde ich jetzt schon mal im Vorgriff auf unsere Diskussion sagen, der Großen Koalition Tatkraft zu beweisen. Wir werden jetzt aber nicht die Beitragssatzstabilisierung durchrechnen heute, sondern wollen, einen philosophisch und ethischen Blick drauf werfen, fragen, ist die Reform denn gerecht? Genügt sie Gerechtigkeitsgrundsätzen? Und ich glaube, dazu muss man auf jeden Fall den Ausgangspunkt sich vor Augen halten. Warum wird auch diese Reform eigentlich durchgeführt? Und da ist ganz klar, es fehlt Geld in der gesetzlichen Krankenversicherung. Bis 2007 oder im nächsten Jahr droht eben eine Lücke von 19 Milliarden Euro. Und wenn überhaupt nichts gemacht wird, dann haben wir 2030 40 Milliarden Lücke, und die Zahl, die ist real und die ist da. Und glaube ich, das, was gemacht werden muss, das scheint jetzt erstmal unstrittig. Zudem muss man natürlich auch festhalten, die Bevölkerung wird immer älter. Das heißt, der medizinische Bedarf, also auch die Ausgaben, steigen. Kostet alles Geld, mehr Geld, als die Einnahmen dann hergeben. Man würde jetzt medizinisch sagen, das ist die Diagnose, die erstmal da ist und niemand bestreitet.
Ja, das ist die Diagnose, die ist erstmal da. Das Gesundheitsministerium, allen voran natürlich die Gesundheitsministerin Nina Wagen, hat sich nun gedacht, da müssen wir jetzt auch eine Therapie machen, ne, um in der Metapher zu bleiben. Und schießt eigentlich grob in drei Richtungen, kann man sagen. Ja, also zum einen sollen die Versicherten mehr Leistungen direkt zahlen, also höhere Zuzahlungen, weniger Zuschuss zum Beispiel beim Zahnersatz. Ja, zweitens fallen aber auch bestimmte Leistungen aus dem Katalog der Leistungen, die von der gesetzlichen Krankenversicherung dann eben erstattet werden. Dazu gehören insbesondere homöopathische Mittel, die berühmt-berüchtigten Cannabisblüten und zum Beispiel das, wie Sie im Gesetzesentwurf oder jetzt ja im Gesetz dann auch sagen werden, das anlasslose Hautkrebs-Screening. Und drittens, so wird jedenfalls behauptet, aber da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, sollen aber nicht nur die Versicherten bluten, ne, es wird ja scharf geschossen, sondern auch die Kliniken, die Kassen selbst, die Pharmaindustrie, ne? Beispielsweise, indem man eben bestimmte Deckelungen einführt, ja, die beispielsweise für Medikamente verlangt werden können, wobei das ist noch ein Thema für sich. Ja.
Ja, ich meine, das ist genau der Punkt, über den wir eigentlich sprechen sollten. Auch die anderen bluten, hast du, oder sollen bluten, hast du gesagt. Und ich glaube, hier wäre genau anzusetzen und zu fragen, ist es denn wirklich so, dass ja, wie soll man es im Bild bleiben, die richtigen bluten oder dass die Last jedenfalls die Beitragssatzstabilisierung trägt, ob die wirklich gerecht verteilt ist.
Ja, genau. Also ich denke, darüber sollten wir mal sprechen. Da kommt nämlich, denke ich, einiges zutage.
Ja, ich würde, also wenn es okay ist für dich, gleich mit einem Thema anfangen, das mir tatsächlich besonders wichtig ist und das ich auch besonders krass finde, ehrlich gesagt, an dieser Reform, das ist etwas, was, glaube ich, alle Menschen sofort spüren, unmittelbar spüren oder spüren werden, nämlich die Versorgung. Die steht nämlich, die medizinische Versorgung, die steht nämlich, glaubt man, einem breiten Bündnis an Akteuren aus dem Gesundheitswesen, außerhalb des Gesundheitsministeriums gewissermaßen, glaubt man denen, die steht, dann steht die Versorgung nämlich auf dem Spiel. Grund dafür ist das, was du gerade angesprochen hast, nämlich die Deckelung der Leistungen, also auch von Leistungen, die bislang nicht gedeckelt war, weil man sagte, das sind Leistungen, Gesundheitsleistungen, die einfach notwendig sind. Da macht man nicht einen Deckel drauf und sagen, du Arzt, du Ärztin darfst nur so und so viel von diesen Leistungen pro Quartal vergeben, sondern also das ist etwas, was Menschen brauchen. Und ganz besonders betroffen von diesen Deckelungen sind die Psychotherapeutinnen oder Psychotherapie. Die sind insgesamt sehr stark von dieser Reform betroffen. Auch ihr Honorar wird massiv gekürzt. Wir verlinken dazu Informationen jetzt zu den Hintergründen, weil wir uns ja jetzt erstmal mit der mit den Implikationen, mit den Folgen eigentlich von diesen Kürzungen beschäftigen wollen. Und ich glaube, die sind betroffen von diesen Kürzungen auf eine Weise, die tatsächlich die Versorgung akut bedroht. Kriegt es selber mit. Meine Frau ist ja Psychotherapeutin und es ist tatsächlich so, dass im Prinzip überlegt wird, ob man heute noch Studierenden sagen kann, sie sollen den Beruf erlernen und eine Praxis aufmachen, weil es sich nicht lohnt, weil sie sich nicht halten kann. Und das ist, glaube ich, eben ein starkes Zeichen dafür, dass tatsächlich Versorgung akut bedroht ist in einer Situation, wo ohnehin schon die Wartelisten lang sind, die Praxen voll sind und es sehr, sehr schwer ist, einen Platz für eine Psychotherapie zu kriegen. Also Patienten werden leiden, werden keinen Platz mehr kommen und das ist, glaube ich, ein großes Problem.
Ja, das ist ein großes Problem. Jetzt könnte man natürlich auf der anderen Seite, und das ist ja letztlich genau die Rhetorik der Bundesregierung und des Gesundheitsministeriums, sagen, na ja, wir haben halt die von dir ja eingangs auch angesprochenen Probleme, ne? Und beispielsweise vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden sie sich weiter verschärfen, ne? Und also eben die rhetorische Frage des Gesundheitsministeriums, könnte man vielleicht sagen, sollten denn nicht alle was beitragen zu dieser Reform? Also sollten denn nicht auch alle kleinere oder größere Opfer bringen? Ne? Und das ist ja jetzt erstmal für sich genommen eine Frage, die man stellen kann. Ne?
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, da wäre jetzt die Community der PsychotherapeutInnen durchaus bereit dafür. Ich glaube auch tatsächlich, man kann gewissermaßen Opfer bringen, also im Prinzip sparen und gucken, wo kann man vielleicht das System noch effizienter machen. Man könnte zum Beispiel einfach vielleicht strengere Maßstäbe anlegen an das, was man an Psychotherapie bezahlt. Also muss irgendwie evidenzbasiert vielleicht auch vorgehen. Mhm. Also jetzt mal ins Blaue hineingesprochen, aber das ist natürlich ein gewisser Bias da dahinter. Vielleicht ist so manche Verhaltenstherapie doch effektiver als irgendwie eine jahrelange Psychoanalyse. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Da müssten wir jetzt auch nochmal gucken in die Evidenzen und so. Klar. Aber also man kann jedenfalls, glaube ich, vielleicht zumindest evidenzbasiert vorgehen und da Maßstäbe anlegen, die sagen, okay, wir gucken halt drauf, was wir zahlen. Mhm. Und vielleicht müsste man auch natürlich gucken, dass diejenigen, die therapieren, auch evidenzbasiert vorgehen, also auch wirklich tun, was sie tun sollen. Also ich glaube, da kann man schon vielleicht noch einsparen.
Ja, ja. Und da haben wir ja tatsächlich auf jeden Fall schon gehört, ne, dass das vielleicht nicht immer der Fall ist. Ne? Also wir haben ja. Achtung, Interessenkonflikt, ne? dieses tatsächlich aber ja wunderbare Interview mit deiner Frau geführt, ne? Zum Thema Glaubwürdigkeitsdilemma. Und da ist ja das tatsächlich durchaus Thema gewesen, dass diese Evidenzbasierung vielleicht nicht immer oder nicht bei jedem der Fall ist. Ne? Hört da gerne nochmal rein, die Folge, das war tatsächlich auch ein sehr spannendes Interview.
Also ich meine, genau, das kam mir eben auch als Beispiel, also ohne da jetzt drauf genauer einzugehen, könnte ich jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube, man kann eben schon etwas tun, aber halt, ich sage mal, sehenden Auges man muss es nennen, Absterben der psychotherapeutischen Versorgung hineinzuschlittern oder die herbeizuführen, geht halt nicht. Ich glaube, das ist höchst problematisch und ich würde sagen, wenn man das auf dem Rücken der Menschen eben tut, auch moralisch verwerflich, aber es ist auch, meine ich, kontraproduktiv.
Ja, da würde ich also bei problematisch und moralisch verwerflich würde ich sofort mitgehen, ja, bei allem, was du sagst. Aber in welchem Sinne, du sprichst ja auch von kontraproduktiv, ne?
Ja.
In welchem Sinne meinst du das?
Ja, also ich meine, wir sehen jetzt schon und gab es auch vor kurzem Zahlen, wir liefern die auch in den Shownotes, dass einfach, also psychische Krankheiten einen massiven volkswirtschaftlichen Schaden anrichten. Also die Leute können halt nicht zur Arbeit gehen und dadurch gibt es Produktivitätseinbußen und dergleichen. Und ich meine, also kontraproduktiv meine ich deswegen, weil gerade unser Bundeskanzler ja nicht müde wird zu betonen, dass wir alle zu wenig arbeiten. So.
Ja, das stimmt. Und in dem Fall tun wir das ja nicht dann, weil wir keine Lust haben, ne? Sondern insbesondere auch, aber da haben wir uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, weil wir eben manchmal dann nicht arbeiten können. Ja, und insbesondere natürlich dann, wenn wir krank sind. Ne? Und davon sozusagen in dieser Klasse der Personen sind vielleicht die psychotherapeutische Behandlung brauchen, nochmal auch eine besondere Klasse. Ne? Oder häufig auch diejenigen, die besonders langfristig dann eben erkrankt sind und eine Therapie brauchen. Ne?
Und ich glaube deswegen, das ist der Punkt, deswegen glaube ich, würde es sich vielleicht auch lohnen, tatsächlich Geld da rein zu investieren in dieses System, in ein System, das Menschen eben gesund macht. Auch wenn ich sagen muss, ich bin ja schon ein bisschen vorsichtig, dass jetzt sozusagen dieses, wir machen die Menschen wieder fit zu arbeiten und Leistungen zu bringen, jetzt nicht der erste Grund ist. Oder sozusagen so dieses Arbeiten können und die sind nicht gut fürs System, das ist sozusagen nicht die Motivation. Ich wollte nur sagen, es ist eben so, dass wir eben jetzt schon einfach gewissermaßen eben volkswirtschaftlich messbaren Schaden haben. Und dann finde ich es einfach erst recht, fast schäbig zu sagen, aber das, was euch helfen kann, das streichen wir einfach.
Ja, und das ist ja auch, um da sozusagen, ich übernehme heute mal deine kapitalistische Rolle, ne? Das ist ja auch das, was was tatsächlich auch schon berechnet wurde. Ja, also dass im Prinzip jeder Euro, den man in Psychotherapie investiert, in dem Sprech einen Return von 4 Euro bringt. Ja. Also in diesem Sinne, ne, in deinem Sinne, im volkswirtschaftlichen Sinne, würde es sich also definitiv lohnen. Jetzt habe ich zumindest verstanden, was du mit kontraproduktiv meinst.
Ja.
Ne?
Ja. Ja. Und wie gesagt, es geht mir jetzt nicht darum, dass ich denke, oh, wir arbeiten alle zu wenig und das ist das Einzige, was zählt. Aber ich glaube, das Problem ist, dass eben auf dem Rücken von Menschen, zu Lasten von Kranken und eben Menschen, die sich nicht wehren können, eben Reform gemacht wird. Und jetzt heißt es, okay, ja, wir machen jetzt unser Gesundheitssystem wieder gesund. Es ist eben ein Reformieren zu Lasten derjenigen, die sich nicht wehren können, weil sie eben krank sind, aber auch weil sie nicht so gut vernetzt sind wie andere Akteure im Gesundheitswesen. Die haben nicht so eine große Lobby und Interessensverbände. Patientengruppen haben das nicht, wie etwa also andere Vertreter anderer Gesundheitsbereiche. Man denke an die Pharmaindustrie. Und da passt es halt irgendwie auch dazu, dass auch die natürlich, wie du vorher sagtest, bluten mussten, aber dann im Prozess des Erarbeitens dieser Reform die Aufgaben für die oder die Sparzwänge für die Industrie dann halt auch nochmal runtergeschraubt worden sind. Und ich glaube, das zeigt halt genau, dass man es auf dem Rücken der Schwachen macht. Und das verstehe ich nicht.
Aber dann haben wir doch hier schon, oder wir haben jetzt vorher schon ganz allgemein von moralisch verwerflich, ne, von unproduktiv und so weiter gesprochen, ja, und das dieser Reform vorgeworfen. Aber dann sieht man doch hier vielleicht schon ein bisschen spezifischer, worin eigentlich ein erstes großes Problem, ja, ein erstes großes vielleicht auch moralisches Problem besteht, nämlich dass diese Gesundheitsreform massiv ungerecht ist. Ja, sie ist nicht nur, vielleicht lassen wir mal sozusagen die Kontraproduktivität, ne, außen vor, kann man auch außen vor lassen, aber sie ist nicht nur in diesem Sinne eben unklug, sondern sie ist massiv ungerecht.
Ja.
Ja. Das ist doch schon mal, finde ich, ein erster Punkt, den man da festhalten kann. Was gibt's denn aus deiner Sicht noch für Probleme?
Ja, ich glaube, da stoßen wir ins gleiche Horn, könnte man sagen. Du hattest es am Anfang erwähnt, glaube ich, die Zuzahlungen. Gesetzlich Versicherte müssen eben einen gewissen Betrag zuzahlen zu Medikamenten, die sie erhalten, Arzneimittel. Jetzt sind es 5 bis 10 Euro und das wird dann künftig irgendwie 7,5 bis 15 Euro. Und auch die Festzuschüsse beim Zahnersatz sollen sinken um 10%. Das heißt, das, was ich selber dazu geben muss, der Anteil steigt. Ich glaube, da haben wir das Ähnliches, ich sage eben, gerechtigkeitsbasiertes Kernproblem dieser Reform vor.
Ja, kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen?
Natürlich. Also Zuzahlung ist, was man ein regressives Instrument nennt. Also 10 Euro sind vielleicht für jemanden, der viel verdient, nicht viel. Aber für diejenigen, die, sagen wir, in der Grundsicherung leben, sind die 10 Euro existenziell möglicherweise. Ja? Also ist eine einfache Entscheidung, zu sagen, da sind 10 Euro einfach sehr viel mehr Anteil an dem, was ich überhaupt zur Verfügung habe. Und da stellt sich die Frage, gehe ich jetzt und hole mir das Rezept oder nicht? Und das ist doch eine Entscheidung, vor die wir Menschen nicht stellen würden. Aber unabhängig davon ist es eben ein Problem, dass die, also was man sagen würde, es trifft jeden gleich, die gleiche Belastung, trifft aber ungleich, trifft die Menschen in ungleicher Weise.
Ja,
so würde man es sagen. Und wir wissen halt auch aus unzähliger Forschung, dass Armut oder Krankheit mit Armut korreliert oder mit dem sozioökonomischen Status, würde man sagen. Also trifft genau das, von dem wir denken, es ist doch irgendwie gleich verteilt, jeder muss mehr zahlen, doch diejenigen, die krank sind, ungleich härter.
Ja, irgendwie kriegen wir heute keinen Dissens mehr hin, Andreas. Also weil ich würde auch da, bin ich eigentlich vollständig bei dir, ne? Was da aber an der Stelle vielleicht nochmal wichtig ist, ne, ist vielleicht einen Blick auf etwas zu werfen, auf ein Instrument zu werfen, mit dem die Bundesregierung oder von dem die Bundesregierung ja behauptet, dass es genau sozusagen die absoluten Härtefälle sozusagen abwehren würde, ne? Nämlich eben sogenannte Härtefallregelungen, die eben weiterhin bestehen bleiben würden.
Ja, also können wir sagen, klar, dann nehmen wir sozusagen Härtefälle raus und das mildert jetzt sozusagen das Problem, zu dem jetzt Einigkeit bei uns besteht, vielleicht ab, aber es bleibt natürlich trotzdem bestehen, grundsätzlich dieses Problem. Also solche Härtefallregelungen, die schaffen Grenzen, sozusagen Schwellen, und es wird dann immer Leute geben, die irgendwie überhalb der Schwelle sind, also für die dann eben die 10 Euro genau das bedeuten, was ich vorher geschildert habe, nämlich möglicherweise eine existenzielle Entscheidung. Also sozusagen das Problem, glaube ich, bleibt bestehen. Es ist halt jetzt irgendwie, wie würde man es nennen, schwellenungerecht.
Ja, auch da absoluter Konsens. Ne? Ich glaube schon, dass der Punkt einfach steht, dass eine Steuerung über den Geldbeutel ethisch heikel ist, ne? Weil sie eben letztlich nicht bei denen ansetzt, zum Beispiel, die, sagen wir mal, unnötig viele Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen. Ja? Und das wird ja unter anderem mit dieser Reform behauptet, sondern eben bei denen ansetzt, im Gegenteil, die wenig haben, ne? Mit all den Problemen, die du schon geschildert hast.
Ja, und ich glaube, das ist doch exakt das Gegenteil, was eigentlich so eine, sagen, auf Solidarität beruhende gesetzliche Krankenversicherung eigentlich will. Denn eigentlich gilt ja da doch die Idee, Beiträge zahle ich nach dem, was ich leisten kann. Aber die Versorgung, die ist davon entkoppelt. Die bestimmt sich nach Bedarf. Also wer mehr verdient, der zahlt halt mehr. Aber was ich sozusagen kriege, hängt nicht davon ab, was ich eben eingezahlt habe oder was ich zahlen kann sozusagen. Gesundheit bleibt also von meinem Konto, könnte man sagen, entkoppelt. Und das macht ja auch Sinn. Sozusagen so Zuzahlungsregeln, die drehen das wieder um. Und da zählt halt dann, oder da würde man sagen, Gesundheit hängt halt dann doch davon ab, was ich zahlen kann und will.
Pass auf, Andreas, wir können das doch vielleicht an der Stelle mal versuchen, ein bisschen auch philosophisch zu fundieren, oder?
Ja, nicht nur ranten, ja, ist gut.
Norman Daniels, ein ziemlich berühmter Philosoph, würde ich sagen, der ja letztlich auch sich auf solche Größen wie zum Beispiel John Rawls beruft, hat in seinem sehr bekannten Werk Just Health zum Beispiel argumentiert, dass Gesundheitsversorgung genau deshalb ein besonderes Gut ist, weil sie die faire Chancengleichheit schützt oder weil sie darauf abzielt, die zu erhalten oder wiederherzustellen. Ne? Das heißt also, sozusagen, Gesundheitsversorgung ist dazu da, um Lebensmöglichkeiten wiederherzustellen, die eine Krankheit uns sonst nimmt. Ne? Also Gesundheit, zumindest ein ausreichendes Maß an Gesundheit, ist ja für uns gewissermaßen notwendige Bedingung für unsere Lebenspläne, dafür eben etwas anderes zu tun, eben wenn man auf Chancengleichheit abzielen will, eben überhaupt in einem gewissen Sinne als Chancengleiche dastehen zu können. Ne? Und wenn du jetzt aber den Zugang zur Gesundheitsversorgung, so wie du das ja gerade beschrieben hast, an Zahlungsfähigkeit koppelst, faktisch, dann unterläufst du ja genau diesen Schutz Ermöglichung von Chancengleichheit. Ne? Und dann ist die Reform nicht einfach nur sozialpolitisch unschön, sondern verletzt schlicht und ergreifend ein Gerechtigkeitsprinzip, das eigentlich ja auch der ganze Sinn, ja, du hast ja auch zum Beispiel jetzt von Solidarität schon gesprochen, aber das eigentlich der ganze Sinn einer gesetzlichen Versicherung, einer Solidargemeinschaft ist.
Ja, das ist gut, und deswegen müsste man eigentlich sagen, das Problem ist nicht, die Reform ist sozusagen teuer für Menschen, die wenig haben, sondern das eigentliche Problem ist, die Reform verschiebt die Kosten oder verschiebt sozusagen den Fokus sozusagen dessen, wer zahlen muss, von der Solidargemeinschaft auf das kranke Individuum. der einzelne Kranke, die einzelne Kranke muss zahlen. Und das ist doch ein Problem und nennt es dann aber irgendwie Stabilisierung. Ja, und das verstehe ich nicht.
Ja. Okay, aber jetzt aber an der Stelle muss man, wir wollen ja auch fair bleiben, ne? Muss man natürlich schon auch ein paar Punkte nochmal vielleicht ein bisschen näher betrachten. Ja, ich habe ja auch ganz am Anfang gesagt, es geht sozusagen nicht nur um mehr Zuzahlungen, ja, sondern es geht auf der anderen Seite auch um die Streichung von bestimmten Leistungen. Ja. Und zum Beispiel homöopathische und anthroposophische Mittel soll eben ganz aus der Erstattung raus, Cannabisblüten sollen raus, anlassloses Ganzkörper-Hautscreening soll raus, ja, zugunsten eines risikobasierten Screenings und verschiedene andere Dinge noch, müssen wir jetzt nicht alle aufzählen. Und da, Andreas, muss ich jetzt halt schon sagen, dass ich das gerade, wenn es um so Dinge wie Homöopathie, Anthroposophie und so weiter geht, das jetzt nicht für einen Skandal halte, ja, sondern eigentlich eben auch im Sinne einer Evidenzbasierung für sozusagen die Ermöglichung einer guten Medizin.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst, und ich habe da den Verdacht, dass ich dir auch hier zustimme, aber aber ich also es könnte natürlich in die andere Richtung gehen und sagen, okay, wir rationieren, aber haben halt ein gutes Gewissen dabei. Mhm. Also rationieren heißt, wir cutten, wir machen einen Cut und geben nicht mehr so viel den Menschen, aber haben halt ein gutes Gewissen, weil irgendwie anthroposophisches Zeugs nicht mehr verschrieben wird.
Ja.
Also
das ist fair. Aber bleiben wir mal dabei. Bleiben wir bei der Homöopathie mal.
Ja,
Anthroposophie.
Genau.
Da kann man ja relativ klar sagen, dass es keinen irgendwie belastbaren Wirksamkeitsnachweis über einen Placebo-Effekt hinaus gibt. Ja?
True.
Und jetzt könnte man ja auch sagen, und ich glaube, da würde ich auch mitgehen, dass eine solidarisch finanzierte Versichertengemeinschaft ihren Mitgliedern, so wie du das ja auch gerade ausgeführt hast, wirksame Leistungen schuldet. Ja? Das heißt also, auch wenn ich jetzt, ich werde jetzt ein bisschen polemisch, ja, irgendwelche Globuli aus einem gemeinsamen Topf bezahle, ja, dann nehme ich ja dieses Geld zum Beispiel einer Physiotherapie, einer Psychotherapie oder einem tatsächlich wirksamen Medikament weg, ja, das nachweislich hilft, die Maßnahme oder das Medikament. Und das ist dann, finde ich, kein Sparen gegen die Versicherten, sondern das ist ein Ausdruck eines verantwortlichen Umgangs im Sinne der Solidargemeinschaft mit den vorhandenen Mitteln gegenüber den Versicherten. Ja? Also ich würde einfach sagen, an der Stelle geht es wirklich um einen sorgsamen Umgang mit begrenzten, aber eben gemeinsam aufgebrachten und auch weiterhin aufzubringenden Mitteln, oder? Also
ja. Ja, gebe ich dir recht, Sebastian. Also hat mich mein Gefühl nicht betrogen. Da haben wir überhaupt keinen Dissens. Also da richtig. Ja, wie wir vorher auch sagten, sozusagen, evidenzbasiert handeln und Geld ausgeben ist ganz wichtig. Und ich glaube einfach geboten. Nicht nur ganz wichtig, sondern es ist geboten im Gesundheitswesen. Aber jetzt hast du Homöopathie genannt. Okay, ja. Und auch zu sagen, dass so ein Hautkrebs-Screening eigentlich evident oder risikobasiert vorgehen müssen. Auch
ja.
Okay.
Mhm.
Ja? Aber was anderes, oder es gibt halt andere Dinge, so muss man es sagen, in dieser großen Gesundheitsreform, zum Beispiel die Zahnersatzkürzung, die sind halt gerade nicht evidenzbasiert.
Ja.
Ja, also,
ja? Ja.
Und was dann da passiert ist, da werden einfach Kosten abgewälzt auf wieder Leute, die sich nicht wehren können oder die eben krank sind, die einen Bedarf haben. Und alles wird miteinander vermischt und dann unter dem Label, wir sparen und wir haben es vorher gesagt, alle müssen bluten, irgendwie verkauft. Also das ist eigentlich gerade das Problem, dass wir uns halt die einzelne Sache eigentlich anschauen müssten. Ja, die ist vielleicht eben unproblematisch. Ich habe überhaupt keinen Dissens. Alles, was du sagst, sozusagen, da sind wir, glaube ich, beide große Freunde von Evidenz und Belegen und alles. Aber ich glaube, es wird halt sozusagen, was evidenzbasiert oder geleitet ist, sozusagen, priorisiert, rationiert wird, ist dann einfach ununterscheidbar von oder in einem Topf, so würde ich sagen, in einem Topf mit eben Kosten abwälzen. Das ist das Problem.
Da hast du natürlich recht, ne? Also ich habe jetzt eben einen der wirklich kritischen Punkte der Streichungen von Zahnersatz zum Beispiel, ne? habe ich jetzt vorher nicht genannt. Und du hast natürlich recht, dass es einen Unterschied gibt zwischen, wir zahlen eine Leistung nicht mehr, weil sie nicht wirkt, ne? Klammer auf, Homöopathie, Klammer zu, ja. Und wir zahlen eine Leistung nicht mehr, weil sie einfach teuer ist. Ja, Klammer auf, Zahnersatz, Klammer zu. Ja. Das erste ist halt, weil das erste, ne, also die Nichtwirksamkeit, das ist eine medizinische Aussage und die zweite ist einfach eine Verteilungsentscheidung. Ja. Und da gebe ich dir natürlich völlig recht, wenn man das beides oder Aussagen dieser beiden sehr unterschiedlichen Arten in ein und denselben Satz oder unter die ein und dieselbe Überschrift oder gar unter ein und denselben Begriff packt, ja, dann wird damit natürlich ein verantwortungsvoller Umgang völlig verwischt, ne, was damit gemeint ist, ne?
Und ich glaube, wenn wir jetzt die einzelnen Punkte durchgehen, dann gucken wir, können wir zum Cannabis weitergehen. Ich glaube, da ist halt die große Sorge, oder irgendwie Cannabis hört sich schon so an, als wären es lauter, oder als würden die Rezepte missbraucht werden zum fröhlichen Treffen mit Mary Jane. Wir hatten es vor kurzem davon. Und dabei betrifft der Konsum, um den es hier geht, eben Menschen, die an chronischen Schmerzen leiden. Und auf deren Rücken, wieder auf dem Rücken von Schwachen oder Geschwächten oder gerade nicht eben sich wehren könnenden Menschen, wird da sozusagen vermeintlich irgendwie evidenzbasiert vorgegangen. Aber ich glaube, im Hintergrund steht was ganz was anderes und es ist eben zum Schaden dieser Menschen, was da passiert.
Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich zum Beispiel beim Hautkrebs-Screening tatsächlich auch wieder das, was in der Reform drinsteht, verteidigen würde. Ne? Also ein anlassloses Ganzkörperscreening für alle in bestimmten Abständen, ne, klingt erstmal fürsorglich, ja, produziert faktisch, aber über Diagnosen, also Befunde, die eigentlich nie gefährlich geworden wären, ne? Und die wiederum Biopsien, Angst bei den Patientinnen, Folgeeingriffe und nach sich ziehen. Ne? Ja. Also an der Stelle würde ich dann doch wieder sagen, sozusagen das geforderte risikobasierte Screening ist eben potenziell die bessere Medizin. Ne? Und an der Stelle wiederum nicht einfach nur eine billige Ausrede. Ne? Nur
wird's dir keiner glauben, Sebastian. Da bin ich ja dabei, aber
exakt, ja, das ist das eigentliche Drama an der ganzen Geschichte, wenn du eben ein und dieselbe Reform nutzt, um Kranken Geld abzuknöpfen, na, dann verbrennst du halt auch das Vertrauen, dass du für die guten Priorisierungsentscheidungen bräuchtest. Ja? Und also sozusagen Überdiagnosedebatte und Zahnersatzkürzungen im selben Paket ist halt irgendwie schwierig. Ne? Damit wird halt eben völlig vermischt und verwischt, was denn jetzt eigentlich medizinisch vernünftige Maßnahmen sind und alles unter den Verdacht gestellt, dass es erstmal medizinisch unvernünftig sei. Hm?
Und ich glaube, also wir hatten den Begriff vorher schon erwähnt und ich glaube, da sind wir an genau dem Punkt, der auch schon länger diskutiert wird oder beziehungsweise vor dem wir vielleicht einen großen Bogen machen wollen, obwohl wir eigentlich längst schon oder eigentlich immer vor der Aufgabe gestellt sind, ihn umzusetzen. Ich meine die Rationierung, also das sozusagen Cutten, von dem wir haben im Gesundheitswesen. Und damit einhergeht das Priorisieren, also sozusagen wofür soll denn Geld ausgeben? Ja. Und das tun wir, beides tun wir, müssen wir tun, glaube ich, aber halt sagt es niemand.
Ja, genau. So. Und ich glaube, genau an der Stelle ist tatsächlich, oder auf genau diese Stelle bezieht sich einer meiner zentralen Vorwürfe, was diese Reform angeht. Ne? Mhm. Es geht mir nicht um sozusagen das Ob einer Priorisierung von Gesundheitsleistungen, sondern um das Wie. Ja? Und in der sogenannten Allokationsethik, die sich ja mit genau solchen Fragen beschäftigt, werden ja auch implizite und explizite Rationierung oder auch Priorisierung letztlich unterschieden. Ja? Und explizit heißt eben genau das Gegenteil von dem, was du gerade jetzt konstatiert hast. Ne? wie es nämlich läuft. Explizit heißt, wir sagen eben offen, wir legen offen, nach welchen Kriterien wir Leistungen warum einschränken, ja, und vor allen Dingen geben wir oder legen wir diese Kriterien auch zur Diskussion bereit, ne? Und auf der anderen Seite implizit das, was eben häufig passiert, heißt, wir verstecken die Einschränkungen, zum Beispiel in Zuzahlungen, in Zuschusskürzungen, mit Blick auf Wartezeiten, ne? Und dann muss eben niemand mehr sagen, okay, wir haben entschieden, dass die Zahngesundheit älterer Menschen mit kleiner Rente uns weniger wert ist. Ne? Denn das wäre ja genau etwas, ja, was man, wenn man das mit Blick auf den Zahnersatz explizit machen würde, ja, dann müsste man ja sowas sagen. Ne? Und dann hätten wir auch ganz andere Diskussionen auf einmal. Ne?
Dann hätten wir andere Diskussionen, die kamen so ein bisschen raus in Corona. Wir erinnern uns, wo wir sozusagen anfingen, solche Fragen zu stellen. Aber hat man das getan, wurde sofort irgendwie drauf eingedroschen tatsächlich. Und dann ist man wieder sozusagen auf so eine implizite Rationierung und Priorisierung vielleicht umgestiegen, in der wir es nicht sagen. Und große, sagen, Denker in diesem Bereich der Allokationsethik, ich denke da an Georg Markmann, grüße ihn raus, aber auch viele andere haben das für den deutschen Kontext auch seit langem bearbeitet und herausgearbeitet, eben was du implizierte Rationierung oder auch Priorisierung nennst, ist intransparent, ist willkürlich und dadurch eben auch zutiefst ungerecht, weil sie eben die Lasten verteilt nach dem, was politisch durchsetzungsfähig ist und nicht, was ethisch begründet ist, würde man sagen.
Ja, ja.
Also, ich meine, das ist dann immer so. Dann gibt es Leute, die sozusagen sich auskennen und Bescheid wissen, die können das System vielleicht irgendwie nachfragen, unterlaufen oder andere Lösungen finden. Aber weil es eben intransparent und leise gemacht wird, zahlt der Rest dann einfach drauf, weil es politisch durchsetzungsfähig war.
Genau, und das ist aber wiederum der Punkt, an dem ich jetzt irgendwie sagen würde, diese Reform ist eigentlich, weniger danach kritisch zu beurteilen, dass sie ethisch falsch ist, als dass sie einfach unehrlich, intransparent, unoffen ist. Ja? Und zwar insofern, ich meine das nicht mit Blick auf die einzelnen Punkte, die wir gerade schon besprochen haben, über die man jetzt ja eben diskutieren könnte. Mhm. Ja. Ich meine das so, dass eben Priorisierung ist irgendwann bei knappen Mitteln halt leider unvermeidbar. Ja. Und insofern kann man dann vielleicht auch vernünftigerweise gar kein Problem damit haben, dass priorisiert wird. Ja. Ich habe aber tatsächlich ein Problem damit, wenn das Ganze unter dem Label Beitragsstabilisierung passiert, ohne dass irgendjemand die damit zum Ausdruck gebrachten Wertentscheidungen ausspricht, verantwortet und dann eben auch mit anderen diskutiert. Ne? Und das Entscheidende, wenn ich dazu noch einen Satz, was ist nicht das Entscheidende, ein spannender Punkt daran ist, dass es im Vorfeld dieses Gesetzesentwurfs gab es einen Kommissionsbericht mit Empfehlungen für einen solchen Gesetzentwurf. Und dieser Kommissionsbericht hat einen sehr kurzen Ethikteil tatsächlich, spannenderweise, der sich dann so im Gesetzentwurf, wenn überhaupt noch, eben sehr implizit wiederfindet. Na? Und das ist doch etwas, was hier eben tatsächlich völlig fehlt und was das ganze Ding dann auch an entscheidenden Stellen eben einer politischen, einer öffentlichen Diskussion letztlich entzieht.
Ja. Na. Ja, ich meine, ja, und ich also da gibt es jetzt mehreres dazu zu sagen. Ich würde schon aber sagen, dass die an vielen Stellen schon aus meiner Sicht schon auch inhaltlich einfach falsch ist. Ich meine, nicht widersprochen, aber ich glaube eben unter anderem aus den Gründen, die wir vorher nannten, es ist zu Lasten, es ist einseitig und
auf jeden Fall.
Genau.
Mir ging es nur um den Punkt, dass Priorisierung per se nicht moralisch falsch ist, aber dann bitte explizit und diskussionsfähig. Ja.
Genau, und ich glaube, das ist ja auch sozusagen, das würden ja auch alle Akteure, wie wir vorher sagten, die kürzen müssen, zugestehen und weisen ja sogar auf Wege hin, wo man eben was vorher sagten, evidenzbasiert irgendwie vorgehen und vielleicht dann tatsächlich Ausgaben auch cutten können, um Geld einzusparen. Das Beispiel Psychotherapie. Ich glaube, der Punkt, um das jetzt nochmal sozusagen auch auf die philosophische Ebene zu heben, der kommt ja auch bei dem von dir vorher genannten Norman Daniels auch raus, der in dem Fall berühmterweise eigentlich von der Accountability for Reasonableness spricht. Also so die Überlegung, dass eben so Verteilungsentscheidungen eigentlich antworten müssten auf das, was Menschen vernünftigerweise auch wollen können oder eben für Gründe haben können. Also sie müssen da antworten drauf, sie müssen da eingehen drauf. Und ich glaube, das schließt so ein bisschen an dieses intransparent versus transparent Forderung an, was du sagtest. Also es braucht irgendwie so einen prozeduralen Weg, mit dem dann eben so ein Gesetz auch auf die Akteure trifft und da sich auch die Entscheidungen anhört und nicht nur auf sozusagen das, was irgendwie politisch durchsetzungsfähig oder was gut klingt, wie wir vorher sagten, ist alles Sparmaßnahme und jeder muss und so weiter. Und ich glaube, dann könnte man dann eben nicht nur einfach sozusagen eine Sparliste machen, die den Namen trägt, ach, da muss jeder was dafür tun. Aber wenn man genau hinschaut, ist es eben nicht so, dass da alle gleichermaßen oder sozusagen nach Gerechtigkeitsgrundsätzen bluten müssen, wie wir es vorher sagten. Und es ist ja auch übrigens nicht so, dass da nicht eben Akteure auch Stellung genommen haben dazu. Also wir haben vorher mit Psychotherapeuten gesprochen, die einen Mordsaufstand gemacht haben, wirklich über Monate hinweg und immer noch. Aber auch andere Verbände haben sich das angeschaut. Du hast von der Ethik gesprochen, die aber sagen, da hängt was schief. Also es ist nicht so, dass wir gegen Priorisierung sind, aber da ist eine Schieflage in diesem Gesetz. Es geht einseitig zu Lasten Patientengruppen, Versichertengruppen.
Die Frage ist halt, was das bedeutet. Ne? Also es gab ja auch zum Beispiel eine Anhörung, in der verschiedene Interessenverbände und Sozialverbände dann glasklar gesagt haben, das, was wir jetzt auch gesagt haben, ne, die Last liegt einseitig bei Versicherten und Patienten.
Ja.
Und noch dazu bei bestimmten, man würde mal vielleicht auch sagen, vulnerablen Gruppen, ne, unter den Versicherten und Patientinnen. Aber da würde ich dann halt schon auch sagen, und ich glaube, das betrifft dann tatsächlich auch eben auf so Interessengruppen wie zum Beispiel die Psychotherapeuten dazu. Das ist natürlich nicht nichts, ja. Und durchaus Teil einer solchen prozeduralen Legitimation, wie Daniels sie eben sieht. Aber irgendwie ist es doch schon auch so, dass das Ganze keine offene gesellschaftliche Debatte darüber ersetzt, zum Beispiel, was wir uns solidarisch gegenseitig schulden und was nicht, oder? Also da fehlt ja schon noch was dahin.
Das ist spannend. Wir hatten es vorher ja schon mal von dieser Frage und es ist eigentlich, glaube ich, doch nochmal wert, dass wir da genauer hinschauen, weil ich glaube, es eine wichtige Frage ist, was und welche Leistungen oder welche gesundheitsbezogenen Ausgaben eigentlich von wem getragen werden müssen. Da kann man natürlich den Punkt machen, dass natürlich die gesetzliche Krankenversicherung seit Jahren versicherungsfremde Leistungen eigentlich finanziert, also die Solidargemeinschaft Leistungen finanziert, die eigentlich nicht von der Solidargemeinschaft getragen werden müssten, sondern von der Gesellschaft.
Mach das mal ein bisschen klarer vielleicht nochmal.
Ja, kann ich machen. Nehmen wir als Beispiel die Übernahme der Gesundheitskosten für Menschen in der Grundsicherung. Wird über die Solidargemeinschaft der Versicherten bislang bezahlt, obwohl wir eigentlich sagen müssen, das ist ja ein sozialstaatliches Thema.
Ja, okay.
Also müsste das eigentlich vom Sozialstaat oder eben vom Staat bezahlt werden, also über Steuern. Ja. Tatsächlich ist es so, dass in der Reform der Bund diese Verantwortung anerkennt und mehr sich engagiert in Sachen Bezahlung der Gesundheitsversorgung von Menschen in der Grundsicherung. Aber auf der anderen Seite sozusagen spart er an Zahlungen, die er eigentlich an die GKV geben müsste, in die gesetzliche Krankenversicherung. Also er gibt mehr aus, aber er sagt dann nicht,
das kommt on top sozusagen.
Genau, das kommt on top, sondern dann gebe ich halt sozusagen das, was ich woanders irgendwie rübergeben müsste. Das mache ich nicht. Also er nimmt mit der einen Hand und gibt mit der anderen Hand weniger.
Ja. Aber pass auf, da an der Stelle würde ich ja sagen, ja, solange ein Staat oder jetzt in diesem Fall unser Staat in diesem Sinne ja letztlich versicherungsfremde Leistungen der GKV aufbürdet, ja, ist eigentlich jede Leistungskürzung bei den Versicherten der GKV erstmal ethisch nachrangig zu diskutieren. Weil dann müsste man jetzt ja zuerst mal sozusagen eine falsche Zuständigkeit korrigieren, bevor man zum Beispiel Kranken die Zuzahlungen erhöht, um eben diese falschen Zuständigkeiten, die Probleme, die daraus resultieren, aufzufangen. Also das, was jetzt hier passiert, zeigt sozusagen, dass die Reihenfolge verkehrt ist. Ja? Man kürzt erst bei den Schwächsten, ja, bevor man eine strukturell falsche Lastenverteilung zwischen Steuer und Beitragsfinanzierung geklärt hat.
Ja, und ich meine, in dem Sinne gilt doch, was, glaube ich, jetzt schon öfters rauskam, das Problem bei dieser ganzen Gesundheitsreform ist doch ein ganz, ganz tiefes. Ich glaube, es ist natürlich auf der einen Seite sozusagen die Frage, was passiert da an sozusagen Ungerechtigkeiten, so wie Sie es gesagt haben. Aber im Prinzip noch viel tiefer liegt doch die Frage, wer soll denn eine, also wie organisieren wir überhaupt gesellschaftliche Gesundheitsversorgung, deren Finanzierung? Und das wird sozusagen nicht gemacht. Es wird sozusagen an der Oberfläche irgendwie gut klingend alles Mögliche zusammengeworfen. Auf dem ganzen Paket steht, ja, jetzt werden wir effizienter, jetzt sparen wir und wir stabilisieren die Beiträge. Aber dass wir sagen, okay, ist denn überhaupt unser Umgang mit dem, wer was für wen bezahlt, gerecht? Und ist es ein System, das ist irgendwie den Ansprüchen der Moral oder irgendwie den Ansprüchen von Menschen, die sie haben an die Gemeinschaft, oder ans Leben, genügt es diesen Ansprüchen? Diese Frage wird nicht gestellt. Das ist eine vertane Chance. Und ich glaube, das ist doch sozusagen eigentlich auch das, wo wir uns in der Ethik eigentlich damit beschäftigen. Wie organisieren wir doch dieses, du hast es vorher gesagt, dieses so extrem zentrale Gut, den Wert der Gesundheit. So die Voraussetzung für alles ist.
Ja, Andreas, aber lass uns vielleicht davon noch mal ein Stück wegbewegen, weil einen Punkt habe ich noch und ich glaube, der ist besonders bitter. Ich weiß nicht, was du davon hältst, aber können wir jetzt ja mal gucken. Ja? Es ist ja so, dass die Reform die Beitragsbemessungsgrenze und die Versicherungspflichtgrenze um 300 Euro im Monat anhebt. Das heißt also, dass Gutverdiener, Besserverdiener erstmal mehr oder länger in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen. Ist erstmal solidarisch richtig, denke ich. Und dass der Wechsel in die private Krankenversicherung zugleich schwerer wird, weil du eben noch mehr verdienen musst, ne? Als du es eben bisher musstest.
Also er klingt erstmal sinnvoll, weil wir dann die sozusagen die Menge an Leuten, die Solidargemeinschaft bilden, stabiler halten, könnte man sagen, und groß machen und mit Ressourcen ausstatten.
Genau. Das ist jetzt auch, denke ich, eines der wesentlichen Argumente, ja. Aber jetzt kann man wahrscheinlich über Folgendes spekulieren, zumindest mal, ja. Je mehr die GKV Leistungen jetzt gleichzeitig ja streicht, und darüber haben wir uns jetzt ja die ganze Zeit unterhalten, ne, und Eigenanteile an Medikamenten, Therapien etc. erhöht, desto attraktiver wird ja die private Zusatz- oder Vollversicherung für die sich genau das eben leisten können. Und das Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich keine Spekulation mehr. Ja, bedeutet eigentlich nichts anderes, dass diese Reform die GKV sozusagen weiter schwächt und damit letztlich indirekt eine Zwei-Klassen-Dynamik, ne, von der wir ja oft auch sprechen im deutschen Versicherungssystem, weiter befördert. Ja, also auf gut Deutsch, wer es kann, kauft sich halt die durch die Reform weggekürzte Leistung privat zurück. Ja, zum Beispiel den besseren Zahnersatz, das Einzelzimmer im Krankenhaus, was auch immer, ne, wovon wir auch jetzt so gesprochen haben.
Ja, klingt gefährlich und passt aber genau zu dem Bild, was wir vorher hatten, wo wir eben Finanzkraft und Gesundheit eng aneinander koppeln. Und also wenn wir mal so spekulieren, wie du das vorschlägst, dann ist da, glaube ich, schon einfach eine erhebliche Gefahr drin, weil wir eigentlich sagen müssen, ja, auch wenn es idealistisch klingt, aber eben so eine Solidargemeinschaft, die lebt davon, dass eben auch diejenigen, die es besser haben, sozusagen ein Interesse daran haben, daran teilzunehmen und Qualität zu kriegen. Das System oder der Mechanismus, den du beschreibst, ist genau gegenläufig dazu. Ja? Dann verkommt letztlich die GKV, die gesetzliche Krankenkasse, also die Gesundheitsversorgung durch die Solidargemeinschaft, also zu einer Art so sagen Basisversorgung irgendwie. Und ja, wie du sagst, diejenigen, die mehr wollen, die kaufen sich dieses Gut Gesundheit einfach woanders. Und Gesundheit wird eben nicht zu dem, von dem wir sagen, das ist etwas, was eine Gesellschaft uns Menschen bereitstellt, das ist es dann nicht mehr, es wird zur Ware und wer die sich kaufen kann, das hängt eben davon ab, wer sie genießen kann, das hängt eben davon ab, wer sie sich kaufen kann.
Ja, und das würde ich sagen, ist, so würde ich jedenfalls spekulieren, ne, eine nicht unwahrscheinliche Nebenwirkung dieser Reform. Ja, und da würde ich dann wiederum sagen, Nebenwirkungen gehören in die ethische Bilanz. Ne?
Ja. Und ich meine, das passt genau zu dem, was wir vorher sagten. Das ist, glaube ich, ein weiterer oder ein Langzeitaspekt von dem, was wir eben an anderen Bereichen einzeln schon festgestellt haben. Ja.
Naja, aber Andreas, lass uns vielleicht zum Schluss kommen. Wenn wir jetzt so drüber gesprochen haben,
Feierabend machen.
muss ich sagen, mein Urteil ist tatsächlich, was die Reform selbst angeht, durchaus gespalten. Ja. Es gibt sozusagen Maßnahmen, die ich für medizinethisch verteidigenswert halte, beispielsweise die Streichung der Erstattung von homöopathischen Leistungen oder der Fokus auf ein risikobasiertes Screening. Ja. Auf der anderen Seite ist Priorisierung sozusagen bei echter Knappheit auch keine Schande, sondern Teil eines verantwortungsbewussten Handelns in einem Gesundheitssystem. Aber mein Vorwurf ist ein anderer. Ne? Die Reform priorisiert zum Beispiel implizit, obwohl sie es explizit tun müsste. Ja? Sie versteckt Wertentscheidungen hinter Buchhaltung, ne? Und verbrennt damit irgendwie das Vertrauen, das man für vernünftige, durch einen öffentlichen Diskurs und eine öffentliche Diskussion getragene Entscheidungen eigentlich bräuchte. Ja. Also um vielleicht nochmal zum Schluss ein bisschen polemisch zu werden, ne, eine ehrliche Priorisierungsdebatte hätte halt einfach Mut gebraucht und weniger Pressemitteilungen vielleicht. Ne.
Ja, das kann sein und ich bleibe aber da, ich sehe da schon wirklich zutiefst strukturelle Probleme, ethische Probleme und moralische Entwicklungen da drin tatsächlich, weil eben diese Stabilisierung der Beitragssätze erreicht wird, indem Kosten verschoben werden von der Gemeinschaft auf das Individuum, das in dem Fall eben krank ist und, also wir sagen es so einfach, eben sich nicht wehren kann, oft auch eben von Armut betroffen ist oder jedenfalls, wo Krankheit in einer Beziehung zum sozioökonomischen Status steht, so könnte man nüchtern und volkswirtschaftlich sagen. Ja, über all das, was wir vorher diskutiert haben, Zuzahlungen, Eigenanteile, gestrichene Leistungen, wie gesagt, Fehlanreize, die dazu führen, dass Versorgung eben nicht mehr stattfindet und all das.
Ja.
Und eigentlich hätte man diskutieren müssen, das ist wieder sozusagen, schließt wieder an sozusagen das Thema unehrlich an, eigentlich hätte man diskutieren müssen, wie eben diese Lastenverteilung vielleicht neu organisiert werden kann zwischen Gesellschaft und eben Solidargemeinschaft der GKV. Und ich glaube, die Reform verpasst es und dadurch führt sie eben zu massiven Ungerechtigkeiten, die ich vorher auch, und ich bleibe dabei, moralisch verwerflich genannt habe, massive Ungerechtigkeiten, ja. die sozusagen von den Rändern bis aber, glaube ich, auch ins Zentrum da sind, und das ist einfach nach wie vor ein Problem.
Ich glaube, genau, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, ne? Sie ist sozusagen materialethisch einfach ungerecht.
Ja, das hatte ich gesagt, das Wort, danke.
Einfach ungerecht, ne? Sie ist aber darüber hinaus auch einfach unehrlich, ja. Das ist mir schon auch nochmal wichtig.
Ja.
Ja, also, weil sie eine eben, wie du ja so richtig sagst, finde ich, eine zutiefst moralische Verteilungsfrage behandelt, als wäre sie halt einfach ein Rechenproblem, ja, und das auf eine nicht ohne weiteres zumindest nachvollziehbare und diskutierbare Weise.
Genau, und ich glaube, das führt uns eben zu einer Frage, die wir in der Philosophie diskutieren und die wir, glaube ich, aber eigentlich auch in der Gesellschaft diskutieren müssten, um zu einer ehrlichen, also da bin ich vielleicht doch gar nicht so, also so verstanden, gar nicht so verkehrt, zu einer ehrlichen Reform auch zu kommen. Und diese Frage müssten wir stellen, es tut die Reform gerade auf eine verwerfliche Weise nämlich nicht. Und die Frage lautet eben, wie gehen wir damit um, was als Gesellschaft, wenn eins unserer Mitglieder krank wird, was schulden wir dem als eine Gemeinschaft? Und dass die Reform das nicht tut, führt eben zu diesem material unethisch oder wie ich es nennen würde, moralisch verwerflichen.
Ja, sehr gut. Ja, aber Andreas, ich glaube, da finden wir heute leider auch, oder naja, wir haben ja schon ein paar Lösungsvorschläge vielleicht gemacht, ne?
Ja.
Schreibt uns doch vielleicht auch mal, wie für euch eine angemessene oder wenigstens angemessenere Gesundheitsreform vielleicht ausgesehen hätte. Vielleicht, es ist ja auch bezeichnend, dass sie Beitragsstabilisierungsgesetz heißt, ja, und nicht etwa Gesundheitsreform im Namen trägt. Ne?
Ja,
also man könnte ja auch darüber diskutieren, eben was eine echte Gesundheitsreform eigentlich bedeutet hätte. Ne? Dann wären wir an solchen Fragen gewesen, wie du sie jetzt auch gerade aufgeworfen hast. Aber das können wir heute, glaube ich, nicht mehr angehen und lösen. Ich habe es schon gesagt, schreibt uns auf allen Social-Media-Kanälen. Ihr findet sie über den Linktree in den Shownotes. Und dann bleibt eigentlich nur die fernab von einer Gesundheitsreform wichtigste Kategorie dieses Podcasts natürlich, nämlich die wöchentlichen Musiktipps. Einen gemeinsam haben wir ja schon abgegeben. Hast was, Andreas?
Ja, man könnte ja sagen, Musik hat ja natürlich auch heilsame Wirkung. Aber wenn man das jetzt laut erzählt, dann wird wahrscheinlich künftig Musik vorgeschrieben. Wobei, das fände ich vielleicht gar nicht so schlecht. Irgendwie kostenlose Spotify-Accounts.
Für alle.
für alle. Und aber auch die Zeit, dass man sich mal, dass man Musik hören darf. Ich glaube, das ist wichtig. So könnte man ja vielleicht auch mal angehen. Was schulden wir einander Spotify oder andere Accounts? Spotify ist ja vielleicht nicht der einzige.
Ja.
Ja, aber das führt uns jetzt schon wieder weg. Du siehst, das arbeitet schon ein bisschen nach und das Thema. Aber ich habe tatsächlich heute einen Musiktipp von einem Lied, als ich mir das auf die Liste getan habe, von Liedern, die ich dir gern oder die ich auch unseren Hörenden, Hörerinnen und Hörern präsentieren möchte. Als ich das auf die Liste getan habe, habe ich mir überlegt, da sage ich 5 Minuten was dazu, weil das Lied wirklich bombastisch ist. Und dann habe ich das angehört, mehrfach in Dauerschleife und habe mir dann so immer wieder Sachen erkannt, die irgendwie die erzählen die Geschichte des Lebens, von der Geburt bis zum Tod, musikalisch. Dann habe ich überlegt, wie passt der Text dazu? Da bin ich noch nicht so weit gekommen. Das ist ein Aufbau, der ist gigantisch, der fängt leise an. Also es ist wirklich, das ist ein Gesamtkunstwerk, dieses Lied, von der Musikerzählung, die da drin steckt. Und deswegen kann ich es für alles eigentlich, für lange Autofahrten, für träumend liegend am See oder am Meer, an ganz heißen, stillen Sommernachmittagen am Meer.
Nu saret, Andreas.
Und das ist interessant. Also wie viel Zeit haben wir noch?
Keine.
Also dieses Lied ist wirklich, das ist zum Teil sehr, sehr laut, aber es drückt eine Stille aus, finde ich, die so zufriedenstellend ist. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Dieses Lied, das empfehle ich euch wirklich und noch mehr mit Kopfhörern laut und eigentlich in Dauerschleife. Dauert, ich glaube 7,5 Minuten oder so. Ist ein Lied, das eigentlich nicht von den Machern ist. Es ist von Raymond ursprünglich und das heißt Supergirl. In dieser Version finde ich es aber gar nicht so gut. Ich finde es so unglaublich gut in dem Remix oder in dem Cover, das Anna Naklapp gemacht hat, zusammen mit Alle Farben, Berliner DJ. Und davon gibt es zwei Versionen. Einmal die Radio-Version und dann gibt es den Alle Farben-Remix. Und den empfehle ich euch. Supergirl im Alle Farben-Remix, 7,5 Minuten. Dieses Lied ist der Hammer, wirklich. Auf so vielen Dimensionen.
Hört es euch an. Das werde ich mir jetzt gleich. Alle Farben sind sowieso großartig.
Dachte ich mir, oder? Kennst du?
That's the Spirit. Den Remix kenne ich tatsächlich noch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Und deswegen werde ich mir
aber alle Farben.
Alle Farben, ja, auf jeden Fall. Ja. Super cooler Tipp. Werde ich mir auf jeden Fall gleich im Anschluss zu Gemüte führen.
Was hast du denn mitgebracht? Was zum heutigen Thema?
Ich werde jetzt so langsam komme ich auch ans Nachdenken, weil ich habe jetzt eine Vorstellung davon, was das für ein Song ist, in welche Richtung der so geht, den du jetzt gerade vorgeschlagen hast. Und ich hatte heute einen ähnlichen, den hätte ich gerne empfohlen, dann hätten wir jetzt so eine kleine Party hier anstoßen können. Aber dann fiel mir wieder ein, ich habe mich ja hier verpflichtet, immer einen Song zu empfehlen, der thematisch inhaltlich irgendwie zur Sendung passt. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchziehen kann.
Das sind wir nicht so genau. Ja. Sind wir das ja. Dann darfst du ganz dich entspannt fühlen.
Genau, also heute habe ich es nochmal geschafft.
Ja, sehr gut. Okay, ja, bin ich.
Und zwar mit einem Song aus dem Jahre 1974 von Jill Scott Heron. Und dieser Song kommt von dem schönen Album The Revolution Will Not Be Televised und heißt Whitey on the Moon. Und es ist eigentlich mehr sowas, man könnte vielleicht fast sagen, so Proto-Rap, also ein Spoken-Word-Ding, über eine Familie, die sich keinen Arzt leisten kann.
Oh.
Während öffentliches Geld ins Mondprogramm fließt, deswegen Whitey on the Moon. Ja. Der Song setzt sich also praktisch direkt mit Ressourcenallokation, Zahlungsfähigkeit und all diesen Themen, über die wir heute auch gesprochen haben, auseinander. Ist relativ kurz, ich glaube, der geht nur 1,5 Minuten oder so. Also von daher haben wir dann mit deinen 7,5 Minuten fast wieder im Durchschnitt den Radio-Edit. Ne?
Also. stimmt. Genau.
Also das ist auf jeden Fall meine Empfehlung für heute.
Ja, Wahnsinn. Sebastian, ich liebe deine, eigentlich würde ich sagen, wir sind liberal, aber ich liebe wie du Lieder findest, die so passen. Und ich bin total gespannt auf den Text. Ich finde es auch richtig interessant, dass du oft eben auch von Texten, von Titeln und dann, worum geht's in dem Lied, ausgehst und dann da wirklich was findest zum heutigen Thema oder zum Thema der Episode. Ich liebe das, ich feiere das wirklich. Das ist grandios und bin bin total gespannt und gleichzeitig lerne ich so viel über Musikgeschichte. Ich gehe ja dann immer mehr so emotionsgetrieben und wohin führen einen die Beats und die Harmonien und so. Und ich finde das eigentlich eine super Mischung, aber ich feiere das so, wie du da jetzt den Song findest, der das unser Thema, was wir jetzt hier irgendwie nicht ja, lang diskutiert ja. haben, in ein Lied packt. Ja. Grandios, vielen Dank.
Danke, ich finde deinen Zugang aber auch fantastisch und ich muss den jetzt auch mal wieder mehr Emotionen.
Nein, ja. Ja, super, einwandfrei, oder? Also bin ich total gespannt. Wie gesagt, wir sind beide sehr gespannt, ob ihr vielleicht auch rantet oder Gerechtigkeitsprobleme seht bei der Gesundheitsreform und wie ihr die Musik findet.
Ja, auf jeden Fall. Andreas, hast du noch was?
Na, ich würde sagen, ich mache jetzt Feierabend.
Ja, dann schließe ich mich dem an und mache das jetzt auch. Und dann bleibt mir eigentlich nur wie immer zu sagen, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.
Jo, du, es könnte tatsächlich ein bisschen später werden. Wollen wir vielleicht gleich 7:45 sagen?
Hey ho, also zum Ersten soll ich dir von Niki sagen.
Das heißt 7:45, nicht 7:45. Hey, was soll denn das sein? Ist ja kein französischer Begriff.
Also das zum einen.
Also in welcher Welt sagt man denn 7:45? Da fehlt ja ein Buchstabe. Das muss schon Häuser 7:45. Hey. So ist es richtig. Aha, jetzt gibt es hier Rauferei. Okay, also unabhängig von der Aussprache der Uhrzeit, wir können uns ja auf 20.15 Uhr einigen. Beziehungsweise die wichtige Frage ist ja, die ich gerne zurückstellen müsste, wie heißt 8:45 zum Beispiel? 8:45? Nee, wie war es? Nee, jetzt weiß ich gar nicht. Was? 7:45? 7:30, 7:45. Ah, ich weiß nicht, ich komme immer durcheinander. Es ist 7:45, 7:30, 8:30 und 8:45. Punkt um. Also, bis später. Ja, so, jetzt hat 8:45 ist 7:45 oder 7:45 oder wie auch immer. 8:45, 8:30, 8:45. Und wir treffen uns also um 8:45. Das ist jetzt die Frage, heißt 8:45? Oder 8:45 ist das E, lässt man das E bloß aus beim 8 oder auch beim 9? Das ist jetzt die Frage.
Also 8:45 ist ja wohl der Untergang der Zivilisation. Das geht gar nicht. Das heißt 9:15. Das heißt auch nicht 8:45. Es heißt 9:15.
Doch, das heißt
aber. Ich glaube, wir können uns tatsächlich darauf einigen, dass wir uns um 20.15 Uhr treffen.
Quart over Otte.
Genau, es könnte auch Quart over Otte heißen.
Auf Norwegisch.
Auf Norwegisch. Wird mir hier gerade zugeflüstert. Also weder 8:45 noch 8:45 und schon gar nicht 8:30, sondern.
8:30?
Sondern 20.15 Uhr.
Das ist klar.
Also der Herr, aber also jetzt müssen wir da mal Ordnung reinbringen, weil also 8:45 ist 7:45 oder 7:45. Dann gibt's 8:30 und dann gibt's 8:45. Aber wir treffen uns um 7:45 ist gleich 8:45. Ist also, was ich übrigens auch unter uns für den Untergang des Abendlands halte, das sagt man nicht. Obwohl es eine gewisse Logik hat, aber gut, man sagt es nicht, man sagt 7:45, 8:30, 8:45. Dieses 4:15, das ist so ein Anglizismus, glaube ich, oder Denglisch. Ja, 1/4. Nee, damit fangen wir gar nicht an. Und deswegen treffen wir uns auch niemals um 45, sondern immer um 15. Gerne auch dann auf Norwegisch.